Fisi Madende, der Podcast.
Traditionell ist es so, dass wir immer anfangen und unseren Gast erstmal würdigen, indem wir ihn vorstellen. Das würde ich jetzt gleich mal, das musst du jetzt über dich ergehen lassen, sozusagen.
Muss ich aufstehen, oder was?
Nee, behalten Sie bitte Platz alle. Okay. Aber wenn was nicht stimmt, darfst du gerne zwischerein schreien, klar, und darfst gleich Bescheid sagen.
Gleich am Anfang?
Nein, nie.
Hörst du das erst schon mal an?
Hör mal das an.
Okay. Unser heutiger Gast ist 1956 in Waiblingen geboren. Und er hat einiges mit uns beide gemeinsam. Er hat nämlich eine leidenschaftliche Verbindung zu gutem Essen und gutem Trinken. Und genau wie bei uns kann es passieren, dass er Sterne sieht, wenn er dieser Leidenschaft nachgeht. Sehr geehrte Hörerschaft, im Leben würden wir uns heute nicht trauen, etwas zum Essen zu servieren in unserem Zelt. Unser herzliches Willkommen gilt dem Sternekoch Manfred Schwarz.
Vielen Dank, danke.
Es ist uns eine große Freude.
Ich freue mich, dass ich hier sein darf. Ich habe schon viel von euch gehört, also jetzt kann es losgehen.
Um Gottes Willen.
Um Gottes Willen.
Und du bist trotzdem gekommen, ne?
Ja, deswegen. Ich muss mal sehen, was hier so passiert.
Aber ich habe tatsächlich schon eine Frage, wo ist Waiblingen?
Wo ist Waiblingen? Waiblingen in Stuttgart.
Ah, nee, ich habe schon überlegt,
wo ist denn das in der Pfalz? Ein Remstal, im Remstal, da gibt es auch gute Wohl.
Echt?
Aber dann habe ich gedacht, ich muss mal ein bisschen ins Ausland gehen. Das habe ich gedacht, geh in die Pfalz.
Oh, das ist sehr gut. Also,
sind wir schon Mitte drin, statt wir nur
sind,
dabei.
Wir sind Mitte drin, vor alle Dinge gleich, wir sind gleich bei der Pfälzer-Geschichte. Ne? Vielleicht können wir aber eins mal richtig machen diesmal. Manfred Schunsch, ist es nämlich so, dass wir viel zu spät immer erst sagen, woher wir uns eigentlich kennen, beziehungsweise persönlich kennengelernt haben, wir uns ja erst heute. Erst als du hier die Tür oder unser Zelt aufgemacht hast, zu uns reinkommen bist. Aber wir haben eine gemeinsame Bekannte oder einen gemeinsamen Freund, kann man sagen.
Der Rainer.
Der Rainer Gehrig.
Ja, genau. Spitzenwinzer.
Absoluter
Spitzenwinzer. Und das sehen wir immer bei uns im Restaurant, wenn die Gäste sagen, was können wir für einen schönen Wein trinken, dann sage ich ja diesen oder jenen. Ja, aber ein bisschen lieblich oder ein bisschen diesen. Habe ich gesagt, jetzt machen Sie mal folgendermaßen, das machen wir mal 3 Schoppergläser dann und dann trinken wir da und dann passt es.
Ja.
Und dann bleibt halt der Gehrig übrig.
Machst du gleich zum Anfang eine Blindverkostung sozusagen?
Ja, immer. Die muss man gleich einpacken.
Wie seid ihr zusammengekommen, der Rainer und du?
Das ist schon länger her. Ach Gott, ich war ja auch in Heidelberg dann in der Print Media Academy und hatte da mein Sterne-Restaurant und dann war er da schon da. Also er ist schon lange ein treuer Begleiter, wo ich überall hingehe. Und das ist natürlich auch toll, er ist ein super Typ und macht natürlich noch viel bessere Weine.
Also, dass er wirklich auch ein toller Typ ist, konnten sich unsere Zuhörer, Zuhörerinnen schon erfreuen und überzeugen.
Staffel 2 war er dabei.
Und er hat es sogar geschafft, in einer Blindverkostung eine badische Weih rauszuschmecken.
Das ist ja nicht so schwer.
sagt ein Stuttgarter.
Sagt er, ne?
Ja, Moment mal. Es gibt badische und unsymbadische, gell? Also nur, damit wir das mal klar sehen.
Das ist richtig, absolut. Wir haben in der Vorbereitung natürlich einiges über dich erstmal erfahren wolle, dass wir uns auch so ein paar Fragen überlegen können, was wir dir stellen. Und eins ist gleich mal aufgefallen, du hast eine ganz lange Liste an Stationen in deinem beruflichen Leben, die, wo du mal einen Stopp gemacht hast, ne, in deinem beruflichen Leben. Und da würde ich mal kurz versuchen, einen Überblick zu geben. Das war Düsseldorf, München, Wertheim-Bettingen, Straßburg, Bayersbronn. Da warst du 7 Jahre sogar, in Deidesheim warst du 14 Jahre, Heidelberg 10 Jahre, Bruchsal, Östringe, Lörbach und von 2017 bis heute Kirchheim. Das ist ein wirklich langer Leidensweg, der dich zum Schluss dahin geführt hat, wo ein immer so ein Leidensweg hinführt, soll ins Paradies, nämlich in die Pfalz.
Genau, ohne Quatsch. Ich habe mir gesagt, wenn ich dann mal so angekommen bin, dann muss es in der Pfalz sein, weil der Pfalz, es hat mir schon immer gefallen, wo ich damals auch im Deidesheimer Hof war, habe ich gesagt, ist so schön in der Pfalz, weil tolle Weine, tolle Leute, unheimlich sympathisch. Und dann habe ich gesagt, also dann möchte ich sozusagen das Ende in der Pfalz erleben.
Im Paradies.
Ja. War das zu der Zeit, als du dann mal in der Pfalz tatsächlich beim Arbeiten warst, war dir das damals tatsächlich auch schon so klar, dass du gesagt hast, da will ich noch mal hin, weil du bist ja, warst zwischenzeitlich immer wieder untreu gewesen.
Ne? Ja, richtig, weil man ist ein Ruheloser. Ja. In der Gastronomie möchte man natürlich auch mal das noch sehen, das noch machen, jenes machen und so weiter. Aber dann, so mit der Zeit, so nach den vielen Stationen, merkt man dann halt schon, wo es einen hinzieht. Und dann, ich sage immer, die Pfalz ist die Toskana Deutschlands. Mhm. Ja, das muss man ganz einfach sagen. Das Wetter macht mit, das macht mir Spaß, wenn ich aus meinem eigenen Restaurant rausgehe am freien Tag, mich auf meine Harle setze und dann in die Pfalz donner. Das ist einfach traumhaft. Da kann man einfach nur schwärmen.
Das ist richtig. Das ist quasi unsere Berufung, dass wir eigentlich die ganze Zeit über die Pfalz am Schwärmen sind.
Ja. Deswegen hocken wir da.
Deswegen hocken wir halt da zusammen und machen den Podcast. Und es freut uns sehr, dass man selbst Leute, die Waiblingen hier Stuttgart, als sie ihren Startpunkt haben, dass sie tatsächlich dann nach Kirchheim an der Wollstrauß kommen und sagen, das ist super hier.
Ja, das kann man wirklich sagen. Ich bin angekommen, wie man so schön sagt. Ja. Ich habe ja schon viele Große dieser Welt bekocht und dergleichen. Und die schönsten Erlebnisse waren halt ja mit Helmut Kohl, muss man ganz einfach sagen. Es war einfach nochmal ein Kick, einfach, wenn man dann bedenkt, man hat für den spanischen König gekocht, für die englische Königin, für Boris Jelzin, Václav Havel, Michael Schumacher. Ich könnte ja aufzählen, dann geht die Sendung zu Ende. Aber deswegen
soll ich jetzt auch. Sind die all zu dir gekommen?
Ja, zu wem sonst?
Ja, das ist jetzt wirklich. Monchi, ganz kurz, aber zu dir nicht.
Ja, übrigens, der Helmut war ja mein Nachbar, gell? Bin ja auch locker schon mal eigentlich.
Echt?
Ja, jo.
Aber ja, gut, okay.
Ja, aber er wollte von mir nie was essen. Was macht so ein Sternekoch aus? Wie kriege ich einen Stern, wenn ich koche?
Ja, eigentlich kann man nicht sagen, ich will jetzt einen Stern, obwohl er viele Sterne, ja. Mhm. Sondern man wird getestet, anonym getestet. Und nachdem der bezahlt hat, dann kommt der kleine, das ist eine kleine Karte und sagt, kann der Herr Schwarz mal zu mir kommen und dergleichen. Und dann geht das Geflatter los, denkst, oh liebe Gott, hoffentlich hast du alles richtig gemacht. Wie war der Steinbutt, wie war der Hummer, wie war dieses, wie war jenes? War das alles richtig? Und dann, er sagt natürlich nichts dann an dem Tag, sondern dann nimmt man einfach mal die Daten auf und so weiter. Und dann Ende des Jahres, dann sind alle Gastronomen in ganz Deutschland gespannt, was diese Bibel rausbringt. Und bist dabei oder bist nicht dabei? Wenn du dabei bist, dann geht's Fläschel auf. Mhm. Und dann lassen wir's laufen. Ja, das ist auch richtig schön. Und die, wo's halt noch nicht haben, die strengen sich halt an, dass es dann ein Jahr später vielleicht kriegen.
Könntest du unsere Zuhörerschaft, die es nicht wissen, kurz erkläre, was das eigentlich ist, ein Stern. Weißt du, wie das zustande gekommen ist? Also, kannst du da was dazu erzählen?
Ja, ein Stern ist ganz einfach, das ist die Champions League im Fußball, vielleicht einfacher zu erklären. Mhm, ja. Ist also keine Regionalliga mehr oder sonst irgendwas, sondern das ist Champions League und da kämpft man drum und kommt man halt drauf an, an welchem Platz man ist, ein bisschen in der vorderen Reihe, hinteren Reihe. Man versucht halt immer wieder, immer besser zu sein. Man muss einfach perfekt sein, man muss kreativ sein. Da muss man ein riesen Engagement fahren. Da kann man nicht sagen, oh, da habe ich einen Schädel da oder viel getrunken oder sonst, das geht nicht. Mhm. Sondern da muss man auf der Höhe sein. Das ist einfach so. Da muss permanent dabei sein, weil du weißt ja nicht, wann der reinkommt. Der kann morgen, übermorgen irgendwann reinkommen. Der stellt sich ja nicht vor und sagt, hallo, ich bin nicht der Tester, ja. Das streng dich mal an. Sondern es muss 365 Tage im Jahr gut sein.
Weil es könnte jedes Zeit sein, dass man, wenn man mal einen Stern hat, dass der auch nochmal kommt. Das wird ja auch, kann ja auch aberkannt werden, wie der so ein Stern. Ne?
Also ich habe meine Sterne, weil ich ja so viele Stationen habe, immer wieder am selben Jahr erkocht. Das ist unglaublich eigentlich, und das freut mich natürlich auch, dass das anerkannt wird, dass der Stern einem wieder gegeben wird, so schnell. Also, das macht's aus. Es gibt viele, die haben den Stern und dann ist er irgendwann einmal nach ein paar Jahren weg und dann kriegen sie nie wieder. Ja. Ich habe ja so viele Stationen, neue Stationen. Wenn man neue Stationen hat, muss man sich das vorstellen. Du hast neue Küche, du hast eine neue Mannschaft. Du musst die ganz schnell auf Vordermann bringen, dass der Gast nicht merkt, aha, da ist jetzt ein neuer da.
Ja.
Ja, also das ist schon spannend und vor allem, ihr seht ja wenig Haare. Also, das ist schon eine harte Nummer.
Du hast ein paar Haare lassen müssen, wegen dem Druck und dem Stress dann auch sozusagen.
Ja, man stellt sich das so einfach vor, ein Stern, das ist Höchstleistung, das muss man wirklich sagen. Und auch meine Kollegen, die 2 und 3 Sterne haben, die sind, das ist richtig, ich will sagen, fast mörderisch, aber das geht schon an die Substanz.
Was ich darüber mal gelesen habe, war, dass das eigentlich die ursprüngliche Idee von dem Reifehersteller Michelin gewesen ist, wie könnte man mehr Umsatz machen, dass die gedacht haben, wir machen so einen Reiseführer und damit wir da ein bisschen mehr Gummi verkaufen können, bieten wir in dem Reiseführer gewisse Stationen an und sagen, da kann man Gaststätten oder Restaurants anfahren und die prämieren wir. Wenn es ein Stoppwert ist, dieses Restaurant, gibt es 1 Stern. Wenn es ein kleiner Umwegwert ist, dann gibt es 2 Sterne. Und wenn es eine eigene Reise sogar wert ist, dass man extra losfährt dafür, dann gibt es sogar 3 Sterne.
Das ist richtig, ja.
Ist es so, ja, so tatsächlich
ist, so,
gewesen?
So ist es gewesen.
Ja.
Aber das ist schon lang her.
Das ist schon eine Weile her. Ja, das kann ich mir vorstellen. Aber es hat immer noch diese Magie. Ne? Man hört... Oh, der hat einen Stern.
Ja, und vor allem das Thema ist ja auch, du kannst ja den Stern abgenommen kriegen. Du musst es jedes Jahr wieder neu bestätigen, dass du so gut bist und dass du einen Stern wert ist, dass du einen Stern bekommst.
Und du nimmst den nicht mit. Du hast deine Station erwähnt. Das heißt, du hast ja einer erkocht und gehst weg von diesem Restaurant und weg ist der Stern.
Richtig.
Sozusagen. Ja, du nimmst den nicht mit.
Das heißt, du kriegst den Stern fürs Restaurant, nicht für dich selbst.
Ja, das wird immer nur für dieses Objekt sozusagen gegeben. Und wenn ich jetzt weggehe, dann sagen die, okay, wir lassen den Stern noch ein Jahr hinten dran, wenn der Nächste, der da kommt, das auch schafft, in die Fußstapfen tritt und so weiter und es packt, dann bleibt der Stern. Ich habe oft der Fall, dass dann der Stern halt dann wegkommt.
Das wusste ich nicht.
Ja. Das ist ja das Schwierige. Du gehst weg, hast eigentlich nichts mehr und musst eigentlich wieder von null anfangen.
Und das ist bei dir nicht nur einmal so gewesen, sondern das ist mehrfach auch so gewesen.
Mehrfach gewesen, ja. Und vor allem das Schöne war eigentlich, wo ich mich am meisten drüber gefreut habe, war, ich hatte den 2. Stern bekommen, schneller als Paul Bocuse. Paul Bocuse ist ja die Koryphäe schlechthin für jeden Koch, ja. Und das war beim Barreis damals in Bayersbronn. Im Schwarzwald, da hatte ich 1 Stern und ein Jahr drauf hatte ich schon den 2. Stern. Das heißt, also ich hatte meinen 2. Stern schneller als Paul Bocuse bekommen.
Wow.
Das heißt, ich war der jüngste 2-Sterne-Koch Deutschlands mit 28 Jahren.
Mit 28 Krass. Jahren? Manche, jetzt überleg mal, was haben wir gemacht mit 28? Um Gottes Willen.
Das will ich jetzt nicht hier sagen.
Also, ich hätte jetzt gesagt, Tiefkühlpizza.
Ja, gut, mein Vater war Arzt, Mediziner und so weiter. Und wir sind oft nach Frankreich gefahren.
Mhm.
Und dann sind wir auch schön essen gegangen. Das war immer eine tolle Sache.
Mhm.
Und dann hat er zu mir mal gesagt, wer du Koch, ein guter Koch ist mindestens so viel wie ein guter Arzt. Ja? Weil das hat mir eigentlich imponiert, weil meine Mutter hätte natürlich gern gehabt, dass ich ein Mediziner geworden wäre. Die Herrgötter in Weiß, das war ja natürlich damals das Nonplusultra. Mein Vater, der hat schon immer gern gut gegessen, hat gesagt, nee, lass mal den Sohn was Gescheites werden.
Ja. Lass den mal kochen.
Lass den mal kochen, dann habe ich nämlich auch was davon. Ja, also das war so eine schöne Melange.
Haben da Eltern das noch miterlebt, dein Vater?
Ja. War natürlich riesig stolz, ist klar, meine Mutter sowieso. Und ich habe immer gesagt, Mutter, guck mal, wie viel Zeitungsausschnitte, in jeder Zeitung war ich dementsprechend drin. Ich habe Akten, alles mir voll mit, ich will jetzt sagen Lobhudeleien, aber was hat man schön gesagt, man kriegt ja dann auch seine Urkunden, Ehrungen und so weiter. In der Zeitung wird über einen geschrieben und dergleichen. Und habe ich gesagt, das hat der Vater nie gehabt. Schon mal überlegen, ja. Also das ist eigentlich wirklich der Wahnsinn. Auch, ich finde es auch toll, dass der Beruf so aufgewertet wurde. Mhm. Und hat angefangen mit Paul Bocuse und Eckhard Witzigmann. Das waren eigentlich die Galionsfiguren. Dass man heute über die Küche spricht, dass ich zum Beispiel heute hier sitze bei euch. Ja. Also früher war ja der Koch, der ist gerade hinter dem Müllkutscher gekommen, so ungefähr. Ja.
Ah, wirklich?
Ja, also das war eine Katastrophe.
Ja.
Und die Herren, in Anführungszeichen, die haben uns im Endeffekt zu dem gemacht, zu den Stars, die jetzt im Fernsehen sind und so weiter. Das hat es ja früher nie gegeben. Ja. Und jetzt ein Tim Melzer, der macht riesen Riesennummer oder, mhm. oder wie heißt es, flambierenden flambierenden Hänsler.
Hänsler in der Küche.
Ja, aber jetzt muss man sich mal vorstellen, die füllen Stadien. Ja. Also, das hat man ja sehr beim Hänsler, ja, was da los ist.
Aber
also,
sich den Hänsler würde ich jetzt nicht einladen.
Nee, ja. Natürlich nicht.
Naja, du, naja. Ich aber ein klarer Typ.
Ja?
Ja, ja.
Und sag mal bitte einen lieben Gruß. Ja, ich gucke immer, sage ich, schnelle Küche. Ja, du kennst ja schnelle Küche, kennst du das?
Ja.
Ja, das ist saugut.
Ja. Monchi, darf ich dich mal kurz was fragen?
Ja.
Und zwar weiß ich ja dunkles Geheimnis von dir.
Oh, jetzt wird.
Also der Monchi ist durch und durch, seit ich ihn kenne, ist er Musiker. Aber ich weiß, dass er eigentlich früher mal an einem Scheideweg stand. Und wenn das mit der Musik nicht geklappt hätte, dann wäre er sehr gern in die Gastronomie gegangen. Und sogar tatsächlich auch gern Koch geworden.
Ja.
Ja, das war zeitlang. Mhm. Ne? Können sich jetzt die Leute ja. überlegen, wie wäre das wohl gewesen, wenn der Monchi jetzt Koch geworden
wäre? Vielleicht wäre ich jetzt Ansternekoch. Wer weiß es nicht. Aber, das ist ja genau das, was du vorhin gesagt hast, mein Onkel ist Koch, der hat es gelernt. Und als ich dann irgendwann mal mit der Schule so fast fertig war, habe ich auch gesagt, oh, ich würde gern Koch lernen. Er hat mir davon damals abgeraten.
Ja, der Kochberuf, also das ist nicht für jedermann, das muss man ganz einfach sagen, weil es ist eigentlich fast unmenschlich, auch von Zeiten. Mhm. Und früher war es ja noch viel schlimmer. Mhm. Da war Teildienst, da hast du morgens angefangen um 8 bis dann mittags um 2:30, dann bin ich um 5 wieder gekommen, dann bin ich in Zimmerstunde gegangen, auf Zimmerstunde, das wissen die Leute heute ja gar nicht mehr, was ist Zimmerstunde.
Was ist eine Zimmerstunde?
Ja, da hast du 1,5-2 Stunden frei gehabt. Und dann bin ich wieder gekommen und dann hast du wieder von 5 bis nachts um 11, 12 geackert.
Ja.
Ja, das gibt es ja heute eigentlich gar nicht mehr. Das kann es ja gar nicht geben, weil ist ja klar, warum. Ja, aber das war früher ein richtig harter Job.
Ja, das heißt, da war der Ratschlag vielleicht gar nicht so schlecht, aber wie hast du dir das eigentlich vorgestellt, Monchi? Was würdest du jetzt sagen, ist dem Manfred sein Tagesablauf? Das haben wir jetzt schon öfter auch mal überlegt, wenn wir verschiedene Berufsgruppen hier bei uns zu Gast gehabt haben, dass der Monchi mal versucht, eine Einschätzung zu geben, wie ist denn dem Manfred sein Tagesablauf? Und dann gucken wir zum Schluss, ob das wirklich so übereinstimmt.
Soll ich jetzt sagen, wie Manfred sein Tag ist?
Also als Sternekoch. Als Sternekoch. Was macht man so als Sternekoch?
Als Sternekoch steht man morgens erstmal auf, so um 10, 11.
Mhm. Ja.
Macht sich erstmal einen Kaffee.
Und dann?
Lest die Reibhals.
Macht ein Sternekoch seinen Kaffee selber?
Nee, natürlich nicht.
Ach so.
Den kriegt er gebrocht.
Ach so.
Aber auf dem silbernen Tablett.
Ah, ist
mindestens.
So.
Ja, und dann überlegt er sich so langsam, was er halt oben kochen darf.
Das macht er erst morgens?
Ja, ja klar, natürlich. So. Sternekoch kann ja da alles kochen.
Ach so, okay. Und dann?
Und dann kommen die Gäste.
Wann kommen die so?
So um 6. Nee, das ist zu spät. Doch, 6 rum kommen die Gäste.
Und zwischen 10 und 6 Uhr ist Müßiggang oder was ist
das? Nee, da wird dann erst mal ein bisschen mit der Gäste geshakert.
Nee, ich meine zwischen 10 und 6 Uhr.
Ah, das ist dann der, wie heißt der Gang? Der Zimmergang. Nee,
ach so, das ist der. Ach so, da hast du frei.
Da habe ich frei. Oder okay. Ich schicke jemanden die Metro einkaufen. Da ist es nicht okay. Oder auf der Wochenmarkt.
Mhm.
Ja, und dann? Und dann kommen um 6 die Gäste und dann. Ja, das ist ja jetzt wirklich eine interessante Frage. Mhm. Kochst du noch selbst?
Naja, klar. Jetzt. Vor allem das Thema ist ja, um da mal reinzugrätschen, wäre das natürlich schön, wenn das so wäre. Ich meine, dann hätte man gar keine Probleme mit dem Nachwuchs. Ja. Aber das sieht ganz anders aus. Das heißt, wir müssen ja schon einen Tag vorher anfangen, zu uns zu überlegen, was wir kochen. Weil nachts wird dann die Ware geholt vom Pariser Großmarkt und so weiter. Da kann ich nicht morgens anfangen um 10 Uhr oder sagen, so, jetzt hole ich mal eine Tessel Kaffee und jetzt fangen wir mal langsam an. Dann gibt es nämlich abends nichts zum Essen. Das ist genauso mit Soßen. Wenn du noch richtige Soßen kochst, dann dauern die 2-3 Tage. Das muss richtig reduzieren mit Rotwein, mit allem, was dazugehört. Dann die Produkte, muss man gucken, gibt es die? Dann muss man mit einem Lieferant sprechen und sagen, guck mal, ob du jetzt eine Rotbarbe kriegst oder einen Steinbutt kriegst. Und dann heißt es, nee, haben wir nicht gekriegt, es war Sturm und so weiter. Da muss dann schnell die Karte umändern und was anderes reinmachen. Also das ist Management zum einen, dann Kreativität, weil du kannst ja nicht sagen, ja, was machen Steinbutt, machen mal Steinbutt legen und auf den Teller und das war's. Da kriegst du keinen Stern dafür.
Ja.
Sondern du musst dir ja das auch wie ein Bild wie Picasso, du musst dir ein Bild vorstellen können auf dem Teller, wie das nachher auszusehen hat, wo was liegt, wie also das ist ja Es ist schwieriger, als wie ein Schnitzel zu machen, sage ich es jetzt mal so. Oder Leberkäse oder Wurst irgendwo auf den Teller zu legen und dann sage ich jetzt immer noch ein bisschen Sauerkraut dazu. Aber wenn wir Sauerkraut machen, dann machen wir einen Rahmsauerkraut. Ja? Ich habe ja auch Pfälzer, tolle Pfälzergerichte, die ja berühmt geworden sind. Der Strudel von Blut und Leberwurst à la Boris Jelzin. Mhm. Ist wirklich ein weltberühmter Strudel. Mhm. Der ist ja auch unterzeichnet worden von Boris Jelzin, als er da war mit Helmut Kohl. Ja, da erzähle ich mal geschwind eine kleine Anekdote.
Ja, bitte.
Ich wurde nach dem zweiten Gang reingerufen. Dann denke ich, am Gott, das will, da ist irgendwas passiert. Das war ja der kleine Kreis. Helmut Kohl, Boris Jelzin, die Damen und die Übersetzer. Dann klopfst du und dann guckst du rein. Dann sagt Helmut, ja, Manni, komm rein, alles gut. Dein Strudel von Blut und Leberwurst hat dem Boris Jelzin so gut geschmeckt. Gürtchen das Rezept vermachen. Dann sage ich, ja, wenn es nichts Schlimmeres ist, alles klar, nichts mehr raus. Schmalz, da schreibe ich Strudel von Blut und Leberwurst à la Boris Jelzin. Gehe wieder rein, klopfe und sage, Herr Präsident, Ihr Rezept. Wie auch immer das spricht. Dann hat er gesagt, dann hat der Helmut gesagt, hat der Boris gesagt, ob er unterschreiben dürfte. Dann habe ich gesagt, selbstverständlich, Herr Präsident, dürfen Sie gerne unterschreiben. Dann sagt Helmut, gib mir mal das rüber. Und dann sagt er, wenn ich nicht gegenzeichne, Boris, ist das alles nichts wert. Und dann hat er gemacht, übrigens, Helmut war I.O., weil es heißt in Ordnung, Kohl. Also ich sage ja, das waren schöne Anekdoten mit den Großen der Welt. Und die haben natürlich dann regionale Spezialitäten gegessen, die ich noch verfeinert habe.
Sag mal, rufen die bei dir an oder haben die bei dir auch gerufen oder was? Wie
funktioniert das Auswärtige Amt ruft an und dann hat es geheißen, ich soll ein schönes Menü zusammenstellen, Dreigangmenü oder Viergangmenü. Sollen auf jeden Fall Pfälzer Produkte. Helmut hat immer gesagt, mach keine Fürster, ich will kein Hummer, ich möchte auch kein Gänseleber oder sonst irgendwas, sondern schöne regionale Küche verfeinert. Das war die Ansage. Und dann habe ich das geschrieben, dann habe ich es ins Auswärtige Amt oder zu ihm direkt geschickt und dann haben wir das kurz besprochen und dann ging das ab.
Das war die Zeit in Deidesheim. Da war schon lange Zeit gewesen. Ja. Du hast vorhin schon ein paar Namen genannt. Ne? Da war eben besagter Helmut Kohl. Der war damals 82 bis 98 war der Bundeskanzler gewesen. Für die Jüngere, die hier sich erinnern können. Mikhail Gorbatschow war da, Jacques Chirac eben. Boris Jelzin hast du gerade gesagt. Es waren Margaret Thatcher. Und Juan Carlos, der spanische König, war auch da gewesen. Ja. Das war ein Schaulaufen der besonderen Art. Kann man sagen, dass das mit dem Helmut Kohl quasi begonnen hat, weil der aus, es sind 20 Minuten von Oggersheim bis Deidesheim, ne?
Das war diese Achse des Guten.
Wie ist das passiert?
Von Speyer, Deidesheim. Oggersheim.
Okay.
Ja, und vor allem, das war eigentlich ja clever gemacht. Das war so privat, so einfach eine private Geschichte. Da geht man auch so ein bisschen Mittagessen und so weiter. Und dann stößt man miteinander mal ein gutes Gläschen an. Hey, Gorbi, du. Ja, und hi, Michael. Das heißt es dann. Und Helmut. Und dann machen die per Du miteinander. Und dann geht es mit der Politik viel einfacher.
Ja.
Ja, also das war natürlich toll. Und wenn du dann da oben stehst und die ganzen Journalisten unten gestanden sind und dann kam da die Limousine vorgefahren, aber da ist schon Gänsehaut. Dann musst du aufpassen, dass du nicht auf Seite gestoßen wirst von den Bodyguards, wenn die dann da hochlaufen. Also es war ein tolles Erlebnis.
Hast du jedes Mal aufgeregt?
Ja.
Ja, oder? Ich denke mal, dass ich die Hose mache.
Ja, vor allem, es kommen dann Sachen zum Vorschein, wo du gar nicht denkst. Zum Beispiel, wo Juan Carlos da war mit seiner Frau, dann hat es auf einmal Kaiser, ja, der erste Gang, aber sie ist Vegetarierin.
Nein! Ah,
super, ja, dann war ja, und jetzt? Ja, das mach was, ja. Dann heißt der Spruch, alle Köche sind beschissen, die sie nicht so helfen wissen. Dann haben wir halt schnell eine Pfifferling-Rahmsuppe gemacht. Das ging ganz einfach. Einfach mal die Pfifferlinge kurz angeschwitzt, ein bisschen Sahne, ein bisschen Brühe dazu, durchgemixt und dann war die fertig.
Ja.
Und die war ausgezeichnet. Könnt ihr euch vorstellen. Ja, also das sind dann solche Sachen. Und vor allem die Schnelligkeit. Das heißt, dann waren ja die ganzen Leute, die davor gesessen sind, vor dem Raum, die mussten vorher abgespeist, in Anführungszeichen abgespeist werden, bis die innen drin dann fertig waren. Weil die mussten ja zuerst wieder zu ihren Autos, zu ihren Limousinen, die mussten vorher wieder raus.
Die haben auch mitgegessen.
Ja, die mussten wieder Spalier stehen. Dann machst du noch 30, 40 Essen nebenher. Das muss nebenher laufen. Also das ist...
Ja, wie sieht denn das dann aus? Du hockst dann in der Kiesch, hast dein Zugköche, nennt man das
ja? Ja, also das ist klar, nicht, allein kannst du das nicht machen.
Ja, klar. Und dann wird dirigiert und abgeschmeckt und gemacht und da und die ja, Pre-Love, oder? Nämlich mal.
Richtig, man weiß ja auch, was es gibt. Und dann heißt es, okay, jetzt schicken. Die waren ja immer unter Zeitdruck. Das war ja immer Zeitdruck. Weil dann war nach ging es ja nach Oggersheim. Ja? Also dann noch einen Kaffee und Kuchen und dann wieder mit Flieger, mit Hubschrauber wieder weg. Also das war immer Zeitdruck. Und dann bin ich immer froh gewesen, wenn nichts passiert ist. Für mich war das halt schön, weil danach die Presse dann komisch und sagt, was hat es gäbe zum Essen? Weil du durftest durftest du es ja nicht verraten. Ah. Das war also streng geheim.
Okay.
Ja, und danach aber kamen dann die ganzen Zeitungen und haben dann gesagt, jetzt was ganzen Tag gegeben und so weiter. Weil jeder wollte das natürlich dann am nächsten Tag als erstes dann veröffentlichen. Mhm. Und da kam dann auch der Artikel Strudeltaufe per Dekret. Ja, mit der Unterschrift.
Echt?
Ja, also war eine tolle Sache.
War das im Deidesheimer Hof schon vor deiner Zeit dort so, dass da Prominenz auch durchgelaufen ist oder kam das erst so?
Das kam eigentlich so, wo ich dann gekommen bin, hat Helmut Kohl das ja auch mitgekriegt, das kommt ein Zwei-Sterne-Koch und so weiter.
Ja.
Okay. Dann kamen natürlich auch die ganzen anderen Politiker und so weiter und so weiter. Und dann hat sich das eine dem anderen und hochgeschaukelt. Es war ja auch dann, auf einmal kam ein Anruf, ich solle für die englische Königin kochen. Ich war derjenige, der für die englische Königin gekocht hat, aber von dem Zug von Dresden nach Leipzig.
Ich habe ein Foto gesehen und dann deswegen habe ich jetzt gedacht, vielleicht war das vor deiner Zeit gewesen, weil das war nicht im Restaurant. Nein. Das sah aus wie ein Zug,
das Foto. Aha. Dieses Foto hängt bei mir im Restaurant.
Aha.
Meine Frau hat schon gesagt, wir müssen ein bisschen aufpassen, nicht, dass das sich vervielfältigt.
Ja, allerdings.
Ja, weil das ist, hat natürlich jetzt einen Wert, das ist klar.
Mhm.
Und eine kleine Anekdote in der Hinsicht. Wir sind dann mit dem ICE hochgefahren. Und von Dresden nach Leipzig war damals noch kein Strom. Dann haben sie der Lok vorgespannt. Und dann sollte ich auf einmal kochen. Ja, dann fiel natürlich dann auch was aus. Dann hat schon natürlich der Kombidämpfer ausgefallen. Und dann und vor allem wissen die wenigsten dass man die Königin nicht einen Teller anrichtet, wie wir Gourmetküche das normalerweise machen.
Aha.
Warum? Ist mir nachher auch klar. Weil wenn sie jetzt nur einen kleinen Teil davon isst und das nicht mag, dann gibt es natürlich, um Gottes Willen, das hat sie nicht gegessen, was war da los und hin und her. Ja? Sondern es wird angereicht mit dem Silbertablett und sie nimmt sich dieses kleine Portionchen, das sie gerne selber hätte. Und dann kann sie das immer sagen, okay, sie möchte noch mal was, dann wird ihr noch mal angereicht. Ja. Ja, also das ist eine ganz andere Nummer, wie es normalerweise wir machen. Wir machen noch tolle Teller, arrangieren das und so weiter, aber das geht natürlich bei der Königin nicht.
Ja.
So, lange Rede, kurzer Sinn, sie ging in ihr Abteil, hat sich frisch gemacht, dann kam sie auf mich zu. Ich habe gedacht, ich möchte ein Autogramm von der englischen Königin.
Wie fragt man sowas?
Dann habe ich dann links ein großes Buch, da wo sich Gorbatschow, Jelzin, alle eingetragen haben, hingelegt, aufgeschlagen. Kam sie auf mich zu, hat mir gesagt, ob ich das gute Essen gemacht hätte und unhöflich, wie ich war, habe ich immer nach links geguckt, ja, und so weiter. Und dann hat sie auch mal nach links geguckt und hat gesagt, was ist das für ein Buch? Dann habe ich gesagt, da haben sie lauter nette Leute eingetragen. Hat sie durchgeblättert und hat gesagt, ob sie sich auch eintragen dürfen. Dann habe ich gesagt, das wäre aber sehr schön. Und wie unterschreibt eine Königin, das weiß auch niemand?
Nee, sag mal.
Elisabeth R. Punkt. R. Rex Regina.
Ja, cool.
Ja? Okay. Elisabeth R. Punkt.
Ja.
Da kam ihr Mann, der spricht ja Deutsch, dann hat er gesagt, was sie gemacht hat. Dann hat er gesagt, ja, sie hat sich da gerade eingetragen, dann fragt er mich, ob er sich auch eintragen dürfen. Dann sagt er, ja, sie dürfen es auch. Ja, aber es hat viel Spaß gemacht. Wenn da vor einem halben Meter die Königin an dir vorbeiläuft und du guckst schon und denkst, jetzt ist die Königin von England an dir vorbei, das ist.
Was? Das muss ein Traum sein.
Ja, für viele haben sie gepilgert, wo sie jetzt gestorben ist und so weiter.
Mhm.
Tagelang dann in der Schlange stehen und so weiter. Bei mir läuft sie einfach so vorbei. Das war schon krass. Ja, richtig gut.
Kann man das toppen?
Ich habe immer noch gesagt, der Papst wäre noch das Einzige, das wäre ich dann noch.
Hat
sie noch nicht gemeldet.
Was wäre denn ein gutes Essen für den Papst?
Oh
Gott, da hätte ich ja Angst.
Ja, ich auch. Deswegen ist bis jetzt noch nicht zustande gekommen.
Ja,
nein, das kann man nicht sagen. Weil es kommt immer darauf an, auch wo die englische Königin gesagt hat, das hat der Minister davon, wie war der Kaiser, ich weiß gar nicht mehr, wie der Kaiser hat, ist ja egal, hat dann auch Anfrage an mich gestellt, was ich denn kochen würde und so weiter. Ich weiß nur, dass es Kind gegeben hat zum Hauptgang. Pochiertes Rinderfilet mit Marklöschen, ja. und so weiter. Und das hat ihr so gut geschmeckt, dass sie sogar Supplement genommen hat. Das war auch noch so ein Hammer. Ja. Also, während bei den anderen, da hat es zum Beispiel beim spanischen König habe ich einen Sauma gemacht. Da habe ich natürlich ein bisschen verfeinert, ein bisschen Trüffel reingemacht und dergleichen. Mhm. Ist Helmut gekommen und hat gesagt, du hast einen neuen Fan vom Sauma gefunden. weil er Juan Carlos gekommen ist und hat gesagt, das war delicious. Ja, das war ausgezeichnet.
Der Saumage.
Der Saumage, der Helmut Kohl hat ja eigentlich hast du auf den Saumage da bekannt gemacht.
Ah nee, ohne ihn hätte ich ihn ja gar nicht bekannt machen können. Ja,
war das ein Wunsch direkt vom Herr Kohl gewesen, Saumage zu essen?
Ja, ich habe es halt einmal angeboten, weil ich mir dachte, typisch pelsisch, da muss man das einfach nach oben bringen, da muss man überlegen, was ist typisch pfälzisch, dass das auch in die Welt geht. Ja? Wenn ich jetzt eine Gänseleber dreimal gezwirbelt und fünfmal gehobbelt hätte, dann würde das kein Mensch interessieren. Ja. Aber so frech, so ein Gorbatschow, einen Saumager vorzusetzen, oh, das ist ja fast eine Majestätsbeleidigung, so ungefähr. Ja? Aber habe ich gesagt, nur dann kriegen wir den Saumagen auch richtig auf die Weltbühne. Ich habe ja auch den Saumagen dann im Zug, ich habe dann Catering gemacht im Zug und so weiter, habe ich auch einen Saumagen schon angeboten und so weiter. Also wir waren dann schon sehr fleißig mit dem Saumagen. Den kennt ja jetzt Gott sei Dank jeder.
Ja, den kennt jeder natürlich.
Aber viele denken ja auch die von, sagen wir mal, Hamburg oder sonst wo kommen, da kommt irgend so ein Gruscht rein. Da habe ich gesagt, aber das ist der entscheidende Punkt. Da wird nicht das Kühlhaus leer gemacht, alles, was man da findet, nein und so weiter, sondern da kommt die qualitativ hochwertiges Produkte rein. Also, ja. Und dann frage ich immer, was kommt denn rein? Wisst ihr überhaupt, was reinkommt? Das ist ganz einfach. Ein Drittel Schweinefleisch, ein Drittel Brät, ein Drittel Kartoffel. Und das gut gewürzt, damit man zwei Schuppen trinken kann.
Das ist das Rezept.
Ah ja, so einfach.
Mehr brauchst du nicht.
Ja. Wenn man in der Palt sagt, wer ist der Fahrer, dann meldet der sich mit 5/4 und sagt, mit 5/4 bist du der Fahrer.
Verstanden? Ich bin der Fahrer, ja. Auf jeden Fall.
Ich hab letztes Video gesehen bei YouTube von dir.
Bei mir?
Ja. Da warst du, glaube ich, bei irgendeinem Fernsehshow.
Und zwar bei Kabel 1 war das gewesen. Mein Lokal, dein Lokal.
Ah, weißt du
das?
Ja.
Genau.
Ja.
Da habe ich gesehen, wie du Saumage gemacht hast, aber du hast den, glaube ich, abgesteckt oder ein Förmchen eingetrickt.
Ja, das ist die feine Variante.
Ach so.
Das ist die Gourmet-Variante.
Da wärst du nicht satt.
Ja, doch. Wenn du den so schön ausstechen tust, mehrere, dann hast du 3 oder 4 oder 5 von den runden Teilchen, dann wirst du schon satt. Naja, okay.
Guck mich an.
Also der Blick, das kann man, liebe Zuhörerinnen, das kann man jetzt nicht hören, aber der Blick sprach Bände. Du brauchst vielleicht 5 oder 6 von den Ausstecherlen. Und die Ausstecherlen sollten, wenn es geht, Handteller groß sein.
Die Großen halt,
ja.
Nee, ich mache das auch deswegen, das gibt es bei mir ja auch, diesen getrüffelten, witzig ist ja, dass ich nenne den getrüffelten Kalbssaumagen. Ja? Also ist ja eigentlich ein Widerspruch an sich.
Kalbssaumagen.
Ja, Saumagen, Kalb.
Kalb.
Es gibt kein Kalb mit Saumagen. Aber das Fleisch ist eben jetzt kein Schweinefleisch, sondern Kalbfleisch und dann kommt der Trüffel rein. Mhm. Und deswegen ist er natürlich auch sehr hochwertig und eigentlich auch sehr teuer, aber geschmacklich natürlich absolute Bombe. Ein Traum, weil ich muss ja auch als Koch, als kreativer Koch, muss ich auch was weitermachen. Das ist genauso, wo ich dann kreiert habe, ein Carpaccio, ein Saumagen-Carpaccio mit einer Sauerkraut-Vinaigrette und Majoran-Röstite zum Beispiel. Mhm. Ja, das schmeckt natürlich auch sau lecker.
Ach Gott, habe ich jetzt Hunger.
Ja, Gott sei Dank habe ich nichts dabei.
Wir haben gerade ganz viel von prominenten Gästen gehabt, ne, die bei dir zu Besuch waren oder zu Gast waren. Und wir haben bei uns im Podcast immer auch eine prominente Person, die öfter bei uns vorkommt. Und zwar ist das meine Mutter. Die ist jetzt nicht so prominent, wie man sich es vorstellt, aber sie spielt einfach eine große Rolle, weil sie eigentlich immer die Standardfrage an all unsere Gäste hat. Die können wir bei dir jetzt vergessen, weil die ist, hast du auch was Gescheites gelernt? Kann man sicher sein, hast du, auf jeden Fall. Da brauchen wir dich nicht fragen. Das stellen wir eigentlich nur Künstler, wenn wir wissen wollen, haben die auch was zum Broterwerb auch noch. So
gelernt, ach so. Ne?
Aber was du vielleicht gar nicht weißt, oder mit Sicherheit nicht weißt, ist, dass du meine Mutter auch schon einmal kennengelernt hast. Und zwar anlässlich ihres 40. Geburtstages hat sie das geschenkt bekommen von ihrer Freundin, dass sie dir mal über die Schulter gucke durft in Deidesheim im Restaurant.
Echt?
Und dann ist sie, ja, und dann ist sie einen Tag lang oder einen halben Tag war sie unterwegs oder durft bei dir mal gucken und hat mir noch mal ein bisschen erzählt davon. Da war der Herr Jakobs Küchenchef gewesen.
Genau, genau.
Und der Herr Nagy war auch bei dir in der Küche.
Genau.
Und das war 1992. Es gab gefüllte Wachteln mit Gänseleber, gefüllte Wachteln und Saumagen-Carpaccio.
Ah, da kam das eben.
Da gab es das. Und sie hat schon oft davon erzählt, wie großzügig das war, dass du sie einfach hast mal gucken lassen, weil sie eine leidenschaftliche Köchin ist. Einfach für sich privat. Ne? Mhm. Und hat dich da sehr lobend nochmal erwähnt und hat gesagt, was ihr aber aufgefallen ist, gestern hast du in der Zeit nichts selber.
Das sind 30 Jahre her, das weißt du.
Ja, das weiß ich schon. Ah.
Ja.
Ja, aber einfach.
Ich glaube, eigentlich isst man nichts, ja. Weil man muss gierig bleiben.
Aha.
Ja, das heißt auch beim Abschmecken, weil wenn du jetzt, wie sage ich immer, der Ranse spannt und dann musst du noch was probieren, dann machst du es eigentlich mehr, muss jetzt nicht gerade sein, aber wenn du eigentlich Hunger hast und dann das probierst, eigentlich willst du noch mal ein Löffelchen nehmen, darfst du aber nicht, dann weißt du, okay, jetzt ist es gut oder du musst ein bisschen würzen noch und dergleichen. Ja. Das ist uns früher, egal wo wir waren, immer geheißen, jetzt wird erst nach dem Service gegessen. Nicht vor dem Service, weil wenn du vor dem Service ist und daran zu spannen, dann hast du keine Lust mehr großartig da abzuschmecken und nochmal die Gabel reinzuhalten oder sonst was zu machen. Ja.
Und trinke? Muss man danach lustig bleiben oder was ist los?
Trinke, ja. Alkohol machen Möglichkeit nicht.
Nee, das
machen wir nicht.
Also ja, nein. Es ist wie jeder andere Beruf auch.
Ja, man kann nachher, wenn man fertig ist und richtig geschafft ist und fertig ist, dann kann man ein Bierle trinken oder einen Schupper Wein oder sonst irgendwas. Ja.
Ja.
Aber mehr geht dann auch nicht, weil das ist unglaublich, der Stress, was man da hat. Wenn man dann mehr wie einen Schupper trinkt, dann denkt man, man hat eine Flasche getrunken. Das haut einem sofort ins Kondor.
Ja.
Ja?
Also ich muss sagen, wir alle, jetzt auch bei uns in der Band, haben schon sehr davon profitiert, dass meine Mama so leidenschaftlich gern kocht und sie hat immer davon erzählt, was es sich dann auch mal abgucken durfte, also in so einer professionelle Küche. Habt ihr das öfter gemacht oder ist das heute noch so?
Ja, ich habe viele Kochkurse sowieso gemacht.
Aha.
Und dann ab und zu, wenn mal jemand gucken wollte, dann haben wir den natürlich auch mal reingelassen.
Toll.
Weil das sind natürlich die größten, ich merke es ja jetzt, das sind die größten Fans. Ja,
ja, wirklich.
Letzte zwei, drei Tage war wieder jemand da und sagt, Herr Schwarz, vor 30 Jahren, 30 Jahre, ich habe noch das, was wir gekocht haben. Sag ich, was haben wir denn gekocht? Dann hat sie es mitgebracht, tatsächlich. Hast du
das eingefroren gehabt, oder?
Ja, so ungefähr. Nee, aber ich habe Rezept gemacht und so weiter. Und das heben die Leute auf. Oder wenn einer einen Kochkurs gemacht hat, hat er eine Kochschürze bekommen mit einer Unterschrift von mir. Das haben die Leute heute noch.
Siehst, das war... Ich
bin stolz heute.
Das war der Beginn, was du als eingangs erzählt hast, dass Köche einfach auch was gelten und auch selbst eine Prominenz haben, sozusagen.
Ja. Also mehr denn je, dann denkt man immer, ach gut, wie ist die Zeit vergangen.
ja, ist richtig.
Ja, aber andererseits freut man sich. Ja, oder letztens war ich einkaufen, dann kommt auf einmal eine Frau her und sagt, entschuldigen Sie, ich blamier mich wahrscheinlich jetzt, sind Sie vielleicht der Herr Schwarz? Sage ich, ja. Ach Gott, dass ich das mal erleben durfte, dass Sie bei uns jetzt hier einkaufen. Da denke ich, ja gut, okay, eine hat mich erkannt, dann gehe ich an die Kasse vor, lächelt mich auch eine, die Kassiererin, und sagt, entschuldigen Sie mal, sind Sie der Herr Schwarz? Ja gut, sag nur mal, dann kann man nicht mal in Ruhe einkaufen gehen.
Was ist los?
Aber andererseits freut man sich natürlich, es ist natürlich schön, weil man hat sein Leben lang dafür geschafft und gemacht und getan, vielleicht, auch in der Pfalz bekannt zu sein und bekannt zu werden. Und dann ist es natürlich schön, dass man das natürlich dann auch so honoriert wird, sag ich jetzt einfach mal von den Leuten.
Vielleicht solltest du nächstes Mal die Tiefkühlpizza einfach weglegen.
Ja, Gott sei Dank habe ich die...
Sind Sie Herr Schwarz? Was machen Sie da mit der Pizza?
Gott sei Dank, ich habe in meinen Einkaufswagen reingeguckt, habe gesagt, da ist nichts Verräterisches drin. Gott sei Dank, Glück gehabt, ja.
Ist ein Sternekoch auch einmal ein Fleischkäsebrötchen? Beim Klobus?
Ja, also... Nee.
Ja. Das ist nett.
Das hättest du jetzt nicht
sagen können. Ja, wir kriegen keine Werbung. Okay, essen.
Also, ganz ohne Witz, Fleischkäse, Brötle, esst, glaube ich, jeder Koch ganz gern. Mhm. Also, oder viele auf jeden Fall, wo ich kenne, das ist was Tolles. Und ein guter Fleischkäse, auf einmal guter Brötle gemacht, das ist einfach Highlight. Weil wir mögen natürlich nicht nur jetzt immer nur die Gänseleber oder den Hummer oder andere exklusive Sachen, sondern wir mögen auch mal was Deftiges. Auch eine gute Bratwurstschnecke oder sonst irgendwas, das mögen wir genauso. Also das, wir sind ja keine Unmenschen.
Ja, aber kannst du normal essen gehen? Also ich, das ist immer
normal,
so.
Normal kann ich schon essen gehen.
Das ist gar nicht meine Frage. Das passiert uns oft, wenn wir selber auf Konzerte gehen und uns dann irgendeine Band angucken, dann gucken wir natürlich hey, mal uns die Musik an, aber ein zweites Ding, gucken wir uns, ach, ah, ja, wie singt er,
wie ist
spielt
er
seine Gitarre, ja, also wie technisch.
Performt er.
Genau,
ja.
Und wie ist das für einen Koch, für einen guten Koch, der irgendwo essen geht? Ist das so ähnlich?
Also ich sag's mal, wenn man jetzt in die obere Kategorie einsteigt, dann möchte man natürlich schon was für sein Geld haben.
Ja.
Dann ist man natürlich schon kritischer, als wenn man jetzt irgendwo hingeht und eine schöne Bratkartoffel kriegt. Also ich sage immer, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Wenn ich irgendwo hingehe und tolle Bratkartoffeln sind, die schön knusprig sind und so weiter, dann ist das ja offenbar und ist einfach toll. Also was gut gemacht ist. Aber wenn ich natürlich jetzt zum Zwei-Sterne-Koch oder Drei-Sterne-Koch gehe, also da muss natürlich schon ein bisschen was auf dem Teller liegen. Man zahlt ja da auch 250 Euro. Ja, und ich meine, das ist eine Stange Geld, da können andere langstricken dafür.
Richtig. Ja.
Und dann muss es passen. Aber jetzt anders extra nach irgendwo hinzugehen und sagen, so jetzt teste ich den, also das ist mir zuwider, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Weil ich weiß ja, wie schwer es jeder, das wisst ihr genauso, als Band wisst ihr das genauso, wenn jemand anders zuguckt, was es da gibt für Probleme vor der Bühne, hinter der Bühne, bis das da ist, dann ist vielleicht das vergessen worden, dann ist der Stecker nicht richtig da, wo er sein soll und was weiß ich. Und so ist es genauso mit jedem anderen guten Koch auch. Wir haben jeden Tag aufs Neue zu kämpfen.
Und sitzt du auch manchmal vor dem Essen und sagst, boah geil, wie hat denn das gemacht?
Ja, mache ich.
Ja?
Ja. Ohne irgendwelche Ressentiments, wo ich einfach sage, das ist vor allem, was mir immer gut gefällt, die Idee. Also die Idee zum Beispiel, das mit dem kombiniert, sage ich, das ist eine geile Sache. Ich würde es jetzt ein bisschen anders anrichten oder sonst was. Für mich sage ich das ja. Mhm. Aber die Idee an sich ist geil. Mhm. Ist genauso, wenn ich jetzt zum Beispiel mache meine Gänsestupfleber mit Blutwurst und Apfel und Erbspüree und so weiter, dann weiß ich, dass das dann wieder irgendwo demnächst gleich überall über rum geht. Ja. Dann ist aber nur die Frage, erstens, wie ist die Soße, wie ist dieses gemacht, wie ist, dass der Apfel karamellisiert ist und so weiter, dass das wie ein Burger aussieht. Ja. Dass er auch optisch, das muss ja auch optisch stimmen und so weiter. Also daran arbeite ich natürlich, aber das sind jetzt Gerichte, die ich, sag mal, kreiert habe. Aber wenn ich woanders bin und sage, das war toll, was das, also das, diese Harmonie, das muss man einfach anerkennen. Und da tue ich mir ja nichts abschneiden, wenn die das sagt. Mensch, Kollege, super.
Sehr schön.
Sehr schön.
Das ist wirklich sehr schön.
Ich glaube, unser Hund hat Hunger.
Der Hund?
Ja.
Du kannst doch jetzt nicht, wenn ein Koch da ist, nicht jetzt hier mit Tiere im Aufnahmeraum jetzt noch.
Ja, kommen. Okay. Na? Du bist nicht allergisch gegen Hunde
nein,
oder so.
Nein.
Ja. Das ist nämlich unser Podcast-Hund.
Aber die lieben mich.
Ja, der sitzt immer schön in der Eck.
Ja. Und ja, ab und zu bellt er mal.
Ab und zu.
Aber ja, keine Angst. Ja. Bleib schön dahin, Leopold, ne? Genau.
Ja, komm her.
Ja, stimmt. Hast du heute schon Saumage gemacht? Vielleicht?
Warum sieht er so aus?
Er riecht schon die ganze Zeit.
Ja, ich glaube.
Er muffelt schon, gell?
Naja, aber ich glaube, der riecht das gerne. Das ist ein Pelzerhund.
Ja, ja.
Gibt es eigentlich einen Caesar-Saumage?
Was, ein Caesar?
Also ein Süße.
Also ein Süße.
Ein Süße.
Ich habe verstanden, ein Caesar-Salat.
Caesar-Salat. Nee, ist mir gerade so eingefallen.
Saumage in Süß, wie soll das gehen?
Weiß ich nicht.
Ja, also ich habe schon verschiedene Saumage.
Mit Karamell oder was?
Nein, ich habe schon verschiedene Saumage gemacht. Im ZDF war das damals. Da hat ein Doktor gesagt, wir müssen verschiedene Saumagen. Da habe ich einen Saumagen gemacht, einen Schweizer Saumagen aus der Schweiz.
Da habe ich einfach
Käsewürfel rein. Ah. Wie, und wenn du die dann brätsch auf das Ding, dann ist es wie Raclette, dann läuft schmilzt es ja.
Oh, das hört sich gut an.
Das ist ja eine geile Sache, ja. Oder dann habe ich einen vegetarischen Saumagen. Jeder guckt mich an, vegetarischer Saumagen. Ja, das ist halt alles vegetarischer Saumagen. Mhm. Das ist die Hülle. Und innen drin hat man dann halt das Gemüse reingedrückt und so weiter. Und dann war es halt ein vegetarischer Saumagen.
Aber der Magen war trotzdem
auch. Der Magen war halt Traum. Dann sage ich, dann schneiden halt weg. Dann ist er dann vegetarisch.
Ach, so geht das. Hier, ein Fleischkäsebrötchen, vegetarisch. Nehmen Sie einfach den Fleischkäse raus. Ach, so geht das.
Ich hatte doch gesagt, alle Köche sind beschissen, die sich nicht zu helfen wissen, oder?
Ja, das ist richtig. Genau. Aber apropos gute Ideen, was uns aufgefallen ist, so ein bisschen, du hast schon relativ früh damit angefangen, die Restaurants, in denen du tätig bist, zumindest bestimmte Namensgebung auch zu verpassen. Zum Beispiel, dein aktuelles Restaurant liegt gegenüber dem Schwarzen Platz in Kirchheim. Das heißt auch.
Ist das nicht Rote Platz?
Nee, ich glaube, das war was anderes.
Okay, ach so.
In Bruchsal hieß es das kleine Schwarze.
Ja.
In Deidesheimer Hof war es der Schwarze Hahn.
Wisst ihr, warum der Schwarze Hahn heißt?
Nee. Warum?
Schwarz und ja. Familie Hahn und deswegen heißt es Schwarzer Hahn.
Natürlich. Zack.
Ist doch logisch.
Ist doch logisch. Du hast es gewiss. Entschuldigung.
Ich weiß, hatte die Lieblingsweinsorte.
Wahrscheinlich ein schwarze...
Schwarzriesling.
Schwarzriesling.
Schwarzig-Programm.
Schwarzes Programm.
Deswegen hast du ja auch schwarzes T-Shirt.
Ja, nur, hey, natürlich.
Nur schwarze T-Shirts.
Natürlich.
Das macht Schlangen, gell?
Ja, ich habe auch immer zwei.
Aber da wusste man natürlich dann auch gleich, was Sache ist. Ne? Wenn,
ja.
man, wenn du ein neues Programm, neues Restaurant eröffnest, dann hat es wahrscheinlich immer mit deinem Namen auch zu
richtig,
tun.
Richtig, das war in Heidelberg, war das, das heißt Schwarz, das Restaurant.
Ja, ja, richtig.
Ja, nicht Restaurant Schwarz, sondern Schwarz und dann das Restaurant. Ja. Warum? Das habe ich einfach deswegen gemacht, heißt Schwarz der Kochkuss, Schwarz die Kochschürze, Schwarz der Wein. Ja. Da kann ich alles hinter dran hängen und kann ich im Endeffekt deine ganze Sache, was du noch verkaufen willst, im Endeffekt dahinter, vorne ist das Markenzeichen dran.
Mhm.
Und ich habe mir das immer damals abgeguckt, wo ich gesagt habe, das ist bei Porsche auch. Porsche, Ferdinand Porsche. Da weiß jeder, um was es geht.
Ja.
Ja, und wenn jemand zu mir kommt, dann geht er ja nicht ins blutige Handtuch, sondern geht er zum Schwarz.
Ja. Ja? Der Name ist Programm.
Ja, richtig. Und weil das ist ganz wichtig, weil viele schwirren ja überall rum, bloß nicht im eigenen Restaurant.
Mhm.
Und ich habe gesagt, wenn, deswegen bin ich ja auch, wenn das Lokal auf hat, bin ich ja auch immer da.
Ja.
Weil die Leute, wenn sie kommen, sollen sie auch den Schwarz erleben und den Schwarz sehen und den Schwarz schmecken. Das ist ganz entscheidend.
Ja, klar, klar.
Aber viele, viele sagen, oh, ihnen ist halt, ja, wie gesagt, ein blutigen Adler oder sonst irgendwas. Oder weil ich sage, da kann ja jeder drin kochen. Da, wissen sie, da ist ja keine, ja, wie soll ich sagen, Assoziation.
Keine Persönlichkeit
ja,
und so, Individualität
richtig, genau,
auch drin.
Genau, genau, ja. Genau.
Also ich finde dieser Wiedererkennungswert und ne, dieses, wir machen das Ganze zu was Persönlichem, zu was Erlebbarem, finde ich sehr, sehr gut.
Zu einer Marke.
Auch eine Marke die, zu kreieren.
Genau. Zum Beispiel, wenn man sagt, wo gehen wir hin heute? Wir gehen zum Schwarz.
Ja. Wir gehen zum Schwarz,
ja.
Gehen wir die schnell noch die Bank überfallen.
Hä?
Ah ja, mein Geldbeutel kenne ich nicht zum Schwarz, oder?
Ah, doch,
ja, das ist
doch,
die Frage.
Doch. Also das ist weit verbreitet, dass man denkt, ich sag's mal so, im Sterne-Restaurant, ich habe ja zwei Restauranttypen. Ich habe ja einmal den Sterne-Restaurant und einmal das regionale Restaurant.
Aber im selben Haus.
Im selben Haus, ja. Natürlich ist das Sterne-Menü teurer, das ist klar. Und das andere, da kann ich à la carte im Endeffekt aussuchen, mir selber ein kleines Menü zusammenstellen.
Mhm.
Zum Beispiel, da kann ich eine Vorspeise nehmen, einen Hauptgang, ein Dessert. Oder ich nehme zwei Vorspeisen, einen Hauptgang, kein Dessert. Also ich kann mir das ganz individuell zusammenstellen. Oder ich, und das kostet dann immer der gleiche Preis. Drei Gänge kosten den Betrag X.
Mhm.
Jetzt ist einer, der ich ganz schlau und sagt, ich nehme natürlich die drei teuersten Gerichte. Kann er machen. Er kann auch sagen, ich nehme zweimal das Rinderfilet.
Mhm.
Ja, da habe ich halt Pech gehabt.
Ja.
Also es kommt darauf an, wie du zusammenstellst. Wenn du jetzt sagst, ja, ich nehme halt eine Suppe, ja gut, dann nimmst du halt eine Suppe und der andere nimmt, ich sage jetzt einmal, den Trüffelburrata mit Jakobsmuschel.
Mhm.
Kann ja jeder frei entscheiden. Und es gibt halt einfach so eine Preiskategorie. Drei Gänge, vier Gänge, fünf Gänge, sechs Gänge und dann kannst du dir das selber zusammenstellen. Also wenn du halt deine fünf Gänge nimmst, dann zahlst du halt auch deinen Preis für fünf Gänge. Das ist logisch.
Mhm.
Aber im Endeffekt die Qualität, was da dahinter steht, das teuer, was ist denn teuer? Wenn eine Bratwurst 4 oder 5 Euro kostet, so ein Bratwurst-Ding und die Bratwurst ist bescheiden.
Waschst du das ja auf dem Waschmarkt?
Nee.
Kriegst nichts mehr für 4 Euro.
Deswegen gehe ich ja schon nicht mehr hin.
Ja, genau.
Nee, ich will damit das nur sagen, das sind so diese Sachen, die Qualität ist halt das Entscheidende, was es nachher ausmacht, den Preis.
Ja.
Wenn man halt ein tolles Rinderfilet hat und nicht so ein schwabbeliges Ding, und dann muss man halt etwas mehr bezahlen.
Mhm.
Qualität hat ihren Preis. Da schreien sie überall rum, ja, Qualität achten und nicht irgendwas, irgendein Viech da kaufe, wo schon halb dahin vegetiert oder sonst irgendwas. Und bei uns sind halt, wir wissen, woher die Sachen kommen, wir wissen, was wir anbieten, wir wissen, was wir auf den Tisch bringen.
Klar. Also ich denke mal so, wenn man zu dir zu Gast kommt, das ist ja auch ein Erlebnis.
Richtig.
Also, es ist ja auch so.
Wie wenn man ein Konzert geht.
Das mache ich
man,
nicht jeden Tag.
Genau.
Mhm. Genau.
Also zu mir kommt man jetzt nicht um, wenn man der große Kohldampf schiebt, in Anführungszeichen. In der
Mittagspause kommt man nicht.
Nee, das soll nochmal, das macht man sich schick, dann sagt man am Wochenende, komm Schatzi, jetzt gehen wir weg. Wir haben Hochzeitstag oder was anderes oder Geburtstag, dann geht man mit Freunden dahin und das macht man dann halt auch gern. Und vor allem möchte man dann ja auch für sein Geld was haben.
Ja klar.
Und dann, muss das eben stimmen und das ist das, was ich dann halt auch sage, dann geht man zum Schwarz und dann erwarten die Leute, dass die Qualität halt auch dementsprechend ist und dass sie ein Gesamterlebnis haben.
Aber das war auch, wenn ich das richtig verstanden habe, die Philosophie auch ein bisschen von dir jetzt mit deinem übrigens erster eigenen Restaurant. Sonst warst du ja immer der Koch, der angestellt war sozusagen. Jein,
Partner.
Oder Partner.
Da ist einmal hoch, das war ich Partner, verstehst du?
Ja.
Da war ich also nicht in Anführungszeichen der Angestellte, sondern da war ich Familie Hahn und Schwarz, deswegen heißt es auch Schwarzer Hahn.
Schwarzer Hahn,
ja. Das, zum Beispiel mein eigenes Restaurant hatte ich gehabt in Heidelberg, Schwarz, das Restaurant, war auch meins. Also es war eigentlich alles meins. So. Das Einzige, was anders war, es hat mir nicht gehört. Ja, also das heißt, mir hat die Immobilie nicht gehört. Jetzt gehört mir die Immobilie, jetzt gehört mir alles, auch der Name.
Das war so ein bisschen, aber da hat auch die Philosophie, dass du gesagt hast, ich will nicht nur Gourmet machen,
Richtig.
Ich will auch, dass Leute kommen, die sich dann zwar was Besonderes gern leisten wollen, weil natürlich kostet es mehr, als wenn man nur Bratwurst essen geht oder sowas. Klar. Aber es ist möglich, dass zum Beispiel mir auch mal bei dir essen gehen kann.
Ja, natürlich. Und das kostet, ich sage jetzt nochmal, das kostet dann auch nicht die Welt.
Ja.
Ja, aber wenn du jetzt überlegst, über ein gutes Kalbsschnitzel oder sonst irgendwas, kostet 32, 35 Euro, auch in der Palz, wenn du irgendwo in ein gutes Lokal bist und dann noch dementsprechende Vorspeise nimmst, dann liegst du halt auch bei 50, 60 Euro.
Ja.
Das hat gar nichts damit zu tun mit mir. Ich bin auch nicht teurer.
Ja.
Das muss man sich überlegen, aber bei mir kann man sogar das noch aussuchen, was man hätte zu diesem Preis X.
Ja.
Ich bin gar nicht so groß auf den Preis und Qualität. Ich denke, ein guter Sternekoch, also ich würde es gerne irgendwann mal machen, Christoph.
Was würdest du gerne machen?
Wir gehen irgendwann mal zu Schwarz.
Ach so, ja.
An unserem Hochzeitstag. Wir sind ja gar nicht verheiratet.
wir finden irgendwas.
Wir finden jemand.
Aber die Frage ist, wie lange muss man sich Vorlauf einplanen, dass man bei dir einen Platz kriegt, weil so viele Plätze sind es ja nicht bei
dir. Es ist, sage ich mal, manchmal schwierig und manchmal ganz einfach. Also einfach probieren, anrufen. Es kann sein, es ist 14 Tage voll und dann sagt aber einer zwei Tage vorher ab.
Ja.
Das ist halt leider so, da kannst du auch nichts machen. Dann sagt er halt ab, dann ist ein Platz frei. Und das ist öfters der Fall. Leider. Ja. Für uns ist halt schlecht zum Kalkulieren. Ja.
Natürlich, ja.
Du hast vorhin ganz am Anfang schon ein bisschen was über die Palz erzählt, weil du bist ja jetzt dein
Wahlpelzer.
Wahlpelzer, genau.
Genau.
aber was genau, du hast es vorhin kurz mal angerissen, aber was genau macht denn für dich die Pelzer Küche so interessant?
Dass sie eigentlich verfeinerte, eine bodenständige regionale Küche ist. Und da kannst du als Koch, kannst du da dich voll einbringen. Wenn du ein bisschen kreativ bist, dann kannst du Sachen kreieren, wo du das sonst eigentlich schlecht hinkriegst. Ja, mit einem Lapskaus kannst du da nicht so arg viel machen. Lapskaus aus Hamburg, meinte ich jetzt.
Ja.
Für die Pelzer, die das nicht verstehen.
Die das nicht wissen. Aber liest ein Sternekoch auch mal ein Kochbuch von früher oder so? Also es gibt ja... Meine Mutter hat mal eine Zeit lang, oder ich glaube immer noch, Kochbücher gesammelt.
Sammelt, ja, das war
so
mal.
So alte, ja, man nehme, wenn man hat.
Ja, genau. Also das machen wir, also ich mache das zum Beispiel gar nicht mehr, sondern bei mir ist im Kopf drin. Und das ist auch diese Kreativität, weil wenn du jetzt zum Beispiel sagst, du machst jetzt einen Mango-Erdbeersalat und dann machst du Jakobsmuschel dazu, dann hast du früher gesagt, oh Gott, das will ein Fisch und dann Mango und Erdbeere oder sowas. Aber das ist ja nicht traumhaft, gebratene Jakobsmuschel und dann zum Beispiel oder Papaya-Mango-Geschichte dazu zum Sashimi. Sashimi, also asiatische Sache dazu.
Finde ich nicht.
Naja, das ist traumhaft gut. Und dann ein paar Kame dazu, dann Ponzu und dann, also ich will mal so sagen, das macht eben einen Spitzenkoch aus, dass er einfach weiß, was da harmonieren kann und wie das harmoniert. Jeder andere hätte früher gesagt, wenn du zum Fisch, was Nudeln machst zum Fisch, was ist denn das? Das weiß ich nicht bei meinem Vater. Da hat er gesagt, was machst du denn da, Kind? Ja, alter Bub, das macht man doch nicht, Geld her kann man, weiß woher. Da hat er gesagt, da gibt es eine Kartoffel dazu zum Fisch. Ja, oder nicht Nudeln. Also, ja.
Gescheite krumm wäre.
Ja, das muss man sich überlegen. Und unser Eins, der versucht, Sachen einfach zu kreieren, wo er einfach sagt, zum Beispiel, was bei mir ganz aktuell ist, zum Beispiel ein Schweinebauch. Richtiger, schöner Schweinebauch und ein Pulpo-Arm. Mit einer Teriyaki-Soße, Erbspüree dazu. Wunderbar. Und dann Enoki-Pilze.
Mir läuft gerade Sapper in
dem der Schweinebauch, das ist nicht ein normaler Schweinebauch, muss man auch wieder wissen, sondern der ist dann zum Beispiel so 18 bis 20 bis 24 Stunden sous-vide gegart. Das ist der butterzart. Und dann wird er, wenn der rauskommt, dann wird der, kommt der einfach noch einmal auf den Grill und dann ist der, poppt der auf, wie man so schön sagt, dann wird der ganz groß. Und dann dazu den Pulpo-Schwanz dazu, auch schön groß gebraten. Und dann diese Teriyaki-Soße passt natürlich da herrlich dazu.
Also, der Monchi haben wir jetzt soweit. Ich hätte vielleicht noch eine Frage, weil das auch so ein bisschen vom Zeitgeist her sich so die Frage für uns so ein bisschen auch aufgedrängt hat. Die Gerichte, die du jetzt uns wirklich den Mund wässrig gemacht hast schon mit, das ist natürlich alles oder Vielzahl jetzt gewiss auf Basis von Fleisch einfach. Wie kann man das mit diesem Trend, sage ich mal, zum Vegetarische oder gar Vegane da für sich als Koch da was dazu sagen? Ist das was du in Erwägung ziehst oder wie stehst du dazu?
Also ich kann nicht alles machen.
Ja.
Und ich kann auch nicht alles kochen. Und bei mir steht in der Küche, hier beginnt die Fleischhölle, damit ich alles gesagt
habe. Stimmt, vorhin schon gesagt.
Ja.
Schuster bleibt bei deinen
Leistungen. Und das ist ja absolut gut.
Nein, wisst ihr, das ist eine ganz einfache Angelegenheit. Ich kann nicht alles machen. Ich kann nicht noch eine vegetarische Sache machen. Dann dieses, also so alles so halbherzig. Ja. Sondern ich sage, diese Geschichten, was ich mache, versuche ich perfekt zu machen. Und dann habe ich natürlich auch Produkte, die natürlich auch sehr gut sind, sehr teuer sind, also qualitativ hochwertige Sachen. Und dann kannst du das machen. Wenn einer vegetarisch, um Gottes Willen, dann soll er vegetarisch essen, dann soll er dahin gehen, wo es vegetarisch ist. Und wenn vegan, dann soll er dahin gehen.
Ja,
bei mir gibt es es halt nicht.
Wissen das die Leute?
Ja, mir sage das halt. Aber wenn jemand anruft und sagt, ja, wir haben sie vegan, dann sagen wir, tut uns leid, wir haben keine vegane Küche. Wir können vegetarisch machen, das ist nicht, weil wir haben ja genug Produkte da. Da können wir was ableiten aus dieser viele essen ja zum Beispiel auch noch einen Fisch, wenn sie vegetarisch ist. Das passt dann auch. Also wir kriegen das alles schon geregelt. Aber dass wir jetzt speziell ein veganes oder vegetarisches Menü machen, das machen wir nicht.
Ich finde aber, dass das sehr gut zu dem passt, was du jetzt einfach auch erzählt hast. Ihr konzentriert euch auf Hochwertigkeit und auf hohe Qualität. Und wenn man anfangen wird, ein bisschen was von allem zu machen, nur damit man alle Leute gerecht wird, könnte man die Qualität gar nicht fahren.
Geht gar nicht. Ist genauso, wenn einer, ich sage immer, wenn du in ein Lokal gehst und das ist eine riesige Karte, da muss man schon ein bisschen aufpassen. Dann muss man schon sagen, wie soll das funktionieren? Das geht nicht.
Ja. Das geht auf Kosten der Qualität.
Ja, der Qualität. Und dann heißt es, okay, Fritteuse, Marsch und dann rein das Ding.
Und egal, was es ist.
Egal, was es ist. Und das ist für mich grausam. Grausam.
Ja. Ihr liebe Leute.
Käseplutzer.
Ne,
ich hätte gerne einen Käseplutzer.
Monchi, du schreibst jetzt mal schön eine Liste und die kannst du dir alle deine Wünsche mal aufschreiben. Das süße Saumarke zum Beispiel.
Süße Saumarke. So, ne? Wie kriegt man Helmut Kohl auf unsere Konzerte?
Ich würde sagen, das ist ziemlich vorbei.
Weil ist leider vorbei.
Er hat es nicht weit, aber wir bräuchten eine Schau. Nee, ist egal. Da reden wir anderes Mal drüber. Aber ich bin ja der mit der Mana. Der mit dem Rote Faden. Und ich muss euch sagen, ihr Leute, wir sitzen schon über eine Stunde zusammen.
Oh, und gar nicht gemerkt.
So langsam müssen wir das Sack hier zumachen.
Ich lasse nochmal den Hund raus.
Du löschst jetzt gleich nochmal den Hund raus.
Mal, lass mal den Hund raus.
Und ich hätte noch eine Frage zum Ende.
Ja.
Und zwar, du hast sehr, sehr viel erreicht in deinem beruflichen Leben. Bis jetzt haben wir gesagt, die ganzen Stationen, die du so zurückgelegt hast, Würdest du sagen, dass du jetzt in deine jetzige Situation mit der eigenen Immobilie und dem eigenen Restaurant, dass du jetzt so einen gewissen Ruhepol gefunden hast? Oder hast du was dich, wo du sagst, das will ich jetzt aber noch machen und das will ich noch machen? Hast du Ziele, die du noch da anstreben magst?
Also ich habe sehr viel, Gott sei Dank, sehr viel erreicht und ich bin ja immer auch dankbar dafür, dass es so gekommen ist, ja, weil man muss ja sagen, viele haben noch nicht die Möglichkeit. Also ich hatte die Möglichkeit, habe sehr viel gemacht, habe sehr viel daraus gemacht, dass ich natürlich, wenn ich jetzt mal nicht mehr professionell kochen würde, dass ich da noch viele Wünsche habe und Ziele habe und so weiter, das ist ganz klar.
Ja.
Aber irgendwann muss man dann auch sagen, okay, man weiß, was man kocht, man weiß, wie man kocht und so weiter. Und das Schöne ist ja, dass man eigentlich ist ja wie, ja, man giert danach, weil wenn man sagt, oh, man hat jetzt erreicht und mache jetzt jeden Tag mal Wiener Schnitzel, dann ist das langweilig, dann ist ein Rückwärtsschritt. Aber wenn man jetzt neue Produkte sieht, diese sieht, jene sieht, was man miteinander kombinieren kann, dann merkt man, da bin ich frisch, ja, da merkt man, da ist noch Spirit dahinter, dann will man auch was erleben, da will man den Leuten und den Gästen einfach nochmal zeigen, manch, hier läuft noch was, hier geht ja richtig die Post ab und nicht schlafen die alle ein und sagen, naja, es kommen sowieso so viele Leute in die Pals oder irgendwas, dann stellen wir irgendwas nach, das ist auch wurscht egal. Also das hasse ich wie die Pest, dass wenn man so einschläft und so einfach immer das Gleiche macht. Also das ist nicht mein Ziel und nicht mein Ding.
Ich nehme an, du hast an die Feierabend, oder?
Nee.
Das habe ich mir vorgestellt.
Liebe Zeit.
Ah ja?
Nee, das geht gar nicht. Wie wir gesagt haben, dann guckst du mal in der Zeitung rein oder siehst irgendein Gericht, sagst, Mensch, ei, das könnten wir doch wieder kombinieren oder da kommt mal was. Und ja, mit meinem Kollegen David Hermanski, das ist ein super Typ, das ist ein junger Spitzenkoch, der noch engagiert in der Gastronomie tätig ist, weil das große Problem wird sein, dass wir in ein paar Jahren Riesenprobleme haben, das haben wir ja jetzt schon in der Gastronomie, überhaupt noch Leute zu bekommen, die da hinstehen und sagen, okay, wir kochen. Also da müssen wir eigentlich als Gast, muss man dankbar sein, wenn man noch ein Lokal findet, wo man gern hingeht, wo man sieht, dass da mit Freude gearbeitet wird. Ich kann nur jedem sagen, hochhalten, schönes Trinkgeld geben, die Leute sind darauf angewiesen.
Das ist ja mal ein schönes Schlusswort. Oder?
Das ist richtig, das ist ein Aufruf und ein schönes Schlusswort. Leid, kommt zu Manfred ins Restaurant, lasst ordentlich Trinkgeld auch da.
Ja, weil man muss ja sehen, ja. Die Leute, die können ja nicht überleben ohne dieses Trinkgeld. Das muss man ganz klar, richtig, ja. Das muss man ganz klar sagen, weil die in der Gastronomie wird nicht so viel bezahlt. Kann man nicht so viel bezahlen. Und deswegen, wenn es einem gefällt, lass es da und sage, Mensch, es ist ja für einen guten Zweck für diese Leute, die stehen Stunden und ackern wie blöd.
Und für alle, die auch in Zukunft gern gut essen gehen wollen, dass es das auch weiterhin einfach
richtig,
gibt.
Richtig, ne? Genau.
Das sollte man nicht sparen am Essen.
Nee, das ist richtig. Und in diesem Sinne, ihr liebe Leute.
Eine Frage hätte ich noch.
Willst du wirklich, der Manfred, das jetzt fragen? Ne?
Ja, wir fragen das eigentlich immer unsere Gäste. Du hast vielleicht gesehen, vorne vor der Tür haben wir unser Zwei-Mann-Zelt aufgeschlagen.
Ja.
Ja, also wir schlafen, übernachten da. Also wenn du magst und der Heimweg zu weit ist, kannst du auch bei uns schlafen.
Ist aber schön. Dann weiß ich ja, wo ich in Zukunft hinkommen kann. Ja. Und der Hund passt auf uns auf.
Der Hund, der passt auf. Manchmal kriegt er auch das Zelt rein.
Ach, das ist ja kuschelig.
Ja, kuschelt doch alles ein bisschen.
Schön.
Ganz herzlichen Dank, dass du uns besucht hast.
War schön mit euch.
Vielen Dank.
Die Zeit ist vergangen wie im Fluge, aber so ist es in der Pals.
So ist es in der Pals. Ja.
Okay?
Alles klar. Dank. Macht's gut. Bis bald.
Danke.
Wo hab ich denn Hunger?
Fisimadende, der Podcast.